Die schlimmste Zeit war die, die ich dann alleine zu Hause war, weil dann die Decke natürlich auf den Kopf fällt und man sich nicht mehr regen kann und ich irgendwie ja in Boxershorts in meinem Bett lag und nicht gegessen habe, nicht getrunken habe, nicht aufgestanden bin und nur darauf gewartet habe, dass ich in 2 Tagen endlich wieder arbeiten kann, damit ich nicht mit mir alleine zu Hause diese schreckliche Zeit überstehen muss.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression, dem gemeinsamen Podcast von NDR Info und der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Mein Name ist Harald Schmidt und ich begrüße Sie heute in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, eine der großen Persönlichkeiten in unserer Unterhaltungswelt, der Sänger und Songwriter Vincent Weiss. Hallo Vincent.
Schönen guten Tag, hi. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, nee, wir freuen uns wirklich sehr. Und wenn ich sage wir, wie immer unser Experte, der nachher die fachlichen Einschätzungen geben wird zu unserem Gespräch, was wir jetzt führen werden, Professor Ulrich Hegerl in Leipzig. Grüß Gott, Herr Hegerl.
Grüß Gott, Herr Schmidt.
Vincent Weiss, es gibt vielleicht 2 Leute in Deutschland, die nicht wissen, wer er ist. Für die sage ich Singer-Songwriter mit Hits wie Feuerwerk, Musik sein, Wer, wenn nicht wir, TV-Shows kaum zu glauben, Sing mein Song und vor allem natürlich The Voice Kids. Und Vincent, ich muss dir gleich zu Anfang, damit ich es auf gar keinen Fall vergesse, sagen, wir hatten auch Kathi Salier in einem Podcast. Ich weiß nicht, ob in welcher Reihenfolge die ausgestrahlt werden, aber sie hat mir das auf jeden Fall gesagt, das soll ich dir aussagen, als es hier ganz schlecht ging mit ihrer Depression, da hat sie mit ihrer Tochter zusammen The Voice Kids geguckt und da bist du mit einem Skateboard über die Bühne gewirbelt und dann hat sie gesagt, guck mal, der hat das auch und ihre Tochter war ein Riesenfan von dir und das hat für sie die Sache sehr viel einfacher gemacht, sollte ich dir unbedingt sagen.
Dankeschön, vielen Dank. Ja, das ist ja eh die schönste Nachricht, wenn Eltern irgendwie ankommen zu mir und sagen, dass ich im Elternhaus den Kindern helfe und die motiviere, über das Thema zu sprechen, das Thema anzugehen. Und das kriege ich auch mal als Feedback bei meinen Konzerten, weil ich auf der Bühne ja auch drüber spreche, über Depressionen. Und da kommen die Eltern danach mal zu mir und sagen, ey, vielen Dank, meine Tochter hört mehr auf mich auf der Bühne als auf die Eltern zu Hause manchmal.
Ja, das glaube ich. Aber was heißt, das heißt dann die Teenies, die Kinder sind betroffen von der Depression oder die Eltern?
Also die Eltern, also ich denke mal, dass das ja nicht ein Feld ausschließt, die Betroffenheit der Depression, das kann ja jung und alt treffen, aber ja. Die Eltern bedanken sich bei mir, weil ich die Kinder natürlich motiviere oder die Teenies oder die Heranwachsenden oder Jugendlichen und bedanken sich dann genau dafür, dass die Kinder dann oder die Jugendlichen nach Hause kommen und sagen, ey Mama, Vincent hat auch drüber gesprochen, ich kann jetzt auch mich irgendwie öffnen und sprechen mit euch drüber.
Wie war das denn für dich als jemand, der so unglaublich in der Öffentlichkeit steht, ja? Und du stehst ja nicht nur in der Öffentlichkeit wie jetzt, sagen wir mal, jemand, der älter ist, da wurde vielleicht über Zeitungen läuft oder ab und zu mal ein Hörfunkinterview oder so, sondern du bist ja auch im Social-Media-Bereich natürlich total präsent. Wie war das denn für dich, als du plötzlich für dich festgestellt hast, du hast mit Depressionen zu tun?
Ja, so richtig festgestellt habe, das glaube ich gar nicht ich am Anfang, sondern eher meine Familie und meine Mama, weil die Depression bei mir ist ja eher so ein schleichender Prozess gewesen. Das ist ja kein von heute auf morgen habe ich das, sondern im Laufe der Jahre entwickelt sich diese Depression. Und als meine Mama dann irgendwann zu mir kam, meinte, ey, ich schau dich im Fernsehen an und du hast so leere Augen, du bist einfach nur noch als leere Hülle irgendwie vor Ort und man sieht dir keine Glücklichkeit mehr an und du wirkst komplett traurig, deine Augen wirken traurig, habe ich mir das dann erst so richtig zu Herzen genommen, weil ja, wem kannst oder dem es am besten auffällt, ist natürlich die Person, die dir am nächsten steht. Und das ist natürlich damals und auch heute noch meine Mama gewesen.
Das ist aber toll, dass deine Mutter das so wahrgenommen hat und dann auch dich da auf diese Weise drauf angesprochen.
Ja, finde ich auch. Also ich habe meiner Mama immer ein sehr, sehr offenes Verhältnis gehabt und ich habe natürlich auch bei mir selber gemerkt, dass ich mich unwohl fühle und dass es mir nicht ganz so gut geht in den Zeiten, wo ich gearbeitet habe. Also ich habe 2018, 2019, als es bei mir akut wurde, habe ich 350 Tage im Jahr war ich nicht zu Hause und war unterwegs. An den Tagen ging es eigentlich, aber die schlimmste Zeit war die, die ich dann alleine zu Hause war, weil dann die Decke natürlich auf den Kopf fällt und man sich nicht mehr regen kann und ich irgendwie ja in Boxershorts in meinem Bett lag und nicht gegessen habe, nicht getrunken habe, nicht aufgestanden bin und nur darauf gewartet habe, dass ich in 2 Tagen endlich wieder arbeiten kann, damit ich nicht mit mir alleine zu Hause diese schreckliche Zeit überstehen muss. Und dann fiel mir das Arbeiten halt super leicht. Und die Tage alleine waren natürlich da die schlimmsten.
Und Das heißt aber, während du auf Tour warst, hattest du keine Probleme damit?
Da hatte ich eher Probleme mit dem Glücklichsein und mit dem Anerkennen, was passiert. Also ich fand, auf Tour und auf der Bühne fühle ich mich natürlich, die ist ja wie ein Rausch. Die ist ja gar nicht so richtig greifbar, diese Zeit auf der Bühne. Und ich glaube auch, dass der menschliche Kopf nicht dafür gemacht ist, vor 10.000 Menschen zu stehen und dich von 10.000 Menschen am Abend anschreien zu lassen. Und die Bühne wechselt jeden Tag und jeden Tag kommen diese Eindrücke erneut auf dich zu. Ich glaube, dass das gar nicht so schnell verarbeitet werden kann, wie das bei mir passiert, diese Häufigkeit von diesen Auftritten. Und irgendwann war es so, dass dann Awardshows waren und ich habe dann einen Preis bekommen und alle haben gejubelt und ich stand auf der Bühne und habe das überhaupt nicht wahrgenommen. Mich darüber nicht gefreut, weil es war so, okay, heute ein Preis, morgen wieder 4 Stunden entfernt ein Auftritt und danach wieder ein Auftritt in einer anderen Stadt, in der ich gar nicht mehr weiß, wie die heißt. Und man hat das gar nicht mehr so richtig wahrgenommen, was alles passiert ist. Und das war natürlich dann auch nicht Sinn der Sache, weil ich finde, man sollte das, was man macht, lieben. Und das tue ich mittlerweile wieder mehr als denn je und genießen und auch sich über Dinge freuen, vor allem über Erfolge freuen. Und für mich war alles auf einmal auf einer gleichen Freudelinie. So, meine Freudeslinie hatte keinen Ausschlag, weder nach oben, weder nach unten,
ja,
sondern es war alles für mich gleichgültig, gleichwertig, so, egal was passiert ist.
Hast du denn so eine Situation, dich versucht, sagen wir mal, zu informieren, wie da so Leute wie Harry Styles oder Taylor Swift, die das ja weltweit kennen, diese Thematik. Also jetzt, ich weiß nicht, ob die keine Freude empfinden, aber dieses, dass man im Grunde nicht mehr weiß, in welcher Stadt man ist, man fliegt von Tokio nach Los Angeles und von Los Angeles nach Chicago, sich so ein bisschen Vergleiche zu holen oder Rat zu holen, wie geht so jemand damit um oder warst du da so in dir gefangen, dass du versucht hast, das mit dir alleine auszumachen?
Am Anfang habe ich das versucht, alles mit mir alleine auszumachen und ich hatte natürlich auch keinen Zugang zu Taylor Swift, Harry Styles und Ähnlichen und möchte mir auch nicht anmaßen, mich mit denen in irgendeiner Weise erfolgsmäßig vergleichen zu können. Das ist natürlich bei denen ein ganz, ganz anderes Level. Ich glaube, wenn man das Gleiche, was ich mache, noch auf allen Zeitzonen der Welt erleben darf, dann ist das natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Level. Also das ist ja so extrem, das kann ich mir selbst gar nicht vorstellen und ich erlebe das Gleiche ja wenigstens in der Dachregion. Aber ich habe dann ja angefangen, mir Therapiestunden zu nehmen, mir eine Therapeutin zu suchen und da das erste Mal angefangen, so wirklich professionell mit jemandem über mein Thema zu sprechen. Das war der erste Schritt, wo ich dachte, geil, jetzt passiert etwas. Ich gehe jetzt endlich mal mein Problem an und ich kann jetzt noch weiterkommen und nach vorne kommen und mich verbessern. Und das war so der erste Schritt dann, ja.
Wie einfach war das, eine Therapeutin zu finden?
Boah, ich finde das wirklich, wirklich schwierig. Also alleine einen Therapeuten zu finden, ist, finde ich, super schwer. Und ich meine, das ist dann natürlich dann auch in meinem Level noch mal ein Tickchen einfacher. Und man kriegt wahrscheinlich als Person im öffentlichen Leben noch mal 20% schneller einen Termin. Aber dann geht es ja gar nicht um diesen Ersttermin, den du findest, sondern geht es ja auch um jemanden zu finden, mit dem du auf einer Wellenlänge bist und ja, mit dem du auch dich öffnen kannst, mit dem es irgendwie Klick macht. Das heißt, du musst ja wahrscheinlich 2, 3, 4 Therapeuten ausprobieren, bis du sagst, okay, bei dem macht's Klick, bei dem kann ich mich öffnen, da kann ich mich frei fühlen, da kann ich mich von der meine Seele baumeln lassen. Und das ist ja auch nochmal das nächste Ding. Und wenn das sich immer von 3 Wochen Termin zum nächsten 3 Wochen Termin hangelt und du dann erstmal in 3 Monaten, 4 Monaten, vielleicht frühestens sogar deinen Therapeuten gefunden hast, das zehrt natürlich auch irgendwie an der Kraft und an der Motivation, gerade wenn man depressiv ist, daran weiterzuarbeiten.
Wie war das bei dir? Hast du gleich am Anfang die richtige gefunden?
Nee, ich habe es auch beim zweiten Anlauf. Beim zweiten Anlauf habe ich eine Therapeutin gefunden, bei der ich dann wirklich regelmäßig Stunden genommen habe und mit der ich viel gequatscht habe. Und das hat sehr, sehr viel geholfen, weil ich aber auch bei der Therapeutin gelernt habe, dass das Reden an sich der helfende Punkt ist. Und das habe ich ja sonst nie gemacht, nicht mit Freunden, nicht mit der Familie. Und ich habe bei der Therapeutin angefangen und das dann mitgenommen und das Gleiche dann mit Freunden und mit der Familie umgesetzt. Das heißt, meine Gespräche fuhren, also habe ich dann einfach bei zu Hause, bei Freunden, bei der Familie fortgeführt, die ich halt bei der Therapie angefangen habe.
Ja, kannst du mal vielleicht so 1, 2 Beispiele nennen? Gab es da so eine Art Werkzeugkasten im übertragenen Sinn, den man dir an die Hand gegeben hat, welche Techniken du anwenden kannst, um da rauszukommen oder auch um neue Episoden vielleicht zu verkürzen oder fernzuhalten?
Boah, Werkzeugkasten, das wäre super, wenn man so einen hätte und so ein Antidepressionswerkzeugkasten. Das könnte man vielleicht nochmal irgendwie erfinden. Ich glaube, bei mir hat es eher Klick gemacht, dass mir dieses Reden so gut getan hat, weil ich davor ja vorher so Angst hatte. Ich habe mit nie jemandem drüber gesprochen, wann auch. Und ich habe ja von Hotel zu Hotel, meine Konzerte waren immer nachts. Ich war nachts um 2 im Hotel, bin morgens dann irgendwie spät aufgestanden, habe nur am Wochenende natürlich die Shows gehabt. Das heißt, ich hatte diesen Zugang zu meinen Freunden und zu der Familie, mit denen ich abends drüber sprechen wollte, was an einem Tag passiert ist. den hatte ich ja gar nicht. Ich komme nachts um 3 ins Hotel und denke mir so, okay, mit wem spreche ich jetzt? Alle schlafen, alle meine Freunde sind von Montag bis Freitag arbeiten. Da, wo ich vielleicht mal Zeit hätte, können die nicht. Ich bin am Wochenende wieder auf Tour, da kann ich natürlich nicht. Dieser Zugang zu finden, mit Menschen zu sprechen, den hatte ich nicht. Deswegen habe ich bei der Therapeutin das erste Mal gesprochen, habe dann gemerkt, das tut mir richtig gut, einfach über alles zu sprechen, was mir irgendwie so, was ich mir so aufgehäuft habe. Ich habe das immer so gesehen wie so einen riesengroßen Schneeberg, den ich vor mir hergeschoben habe. Und diese Schneekugel wurde immer, immer größer, bis die irgendwann über mir zusammengebrochen ist. Und ich möchte jetzt einfach immer diese kleinen Schneehäufchen mit der Schneeschaufel halt vor mir wegschaufeln, links und rechts, dass vor mir halt ein freier Weg ist und nicht irgendwann dieser riesengroße Eisklotz vor mir ist. Und habe mir jetzt einfach die Zeit genommen, mit Freunden, mit der Familie mir Termine zu nehmen und zu sagen, gar nicht, ich möchte jetzt mit euch mich hinsetzen und sprechen, sondern ich möchte einfach mit euch Zeit verbringen, mit euch reden, wie geht's mir, wie geht's euch, und wirklich auf tiefgründiger Basis reden, wie es mir geht und wie es euch geht, und nicht, hey, wie geht's dir, mir geht's gut, mir auch und danke, lass uns was unternehmen, sondern wirklich einfach die Zeit zu nehmen, um über Dinge zu sprechen, das ist ganz wichtig. Und das muss aber erstmal Klick machen, dass man die braucht.
Ja, das ist was, was wir auch immer wieder hier im Podcast hören, die Achtsamkeit, das Hier und Jetzt und eben ein ganz klar strukturierter Tagesablauf. Ganz kurz, wie geht's dir überhaupt gesundheitlich? Es war ja zu hören, musste Mandeln und Polypen. Gab's einen Eingriff? Das ist alles gut verlaufen? Ich meine, für jemand, der singt, ist es ja nicht ohne.
Ja, das ist alles, glaube ich, gut verlaufen. Also ich habe jetzt immer noch so ein bisschen ich klinge noch ein bisschen nasal, weil die Nase natürlich noch ein bisschen dicht ist. Aber auch das ist eigentlich ein ganz schönes Thema mit dieser Achtsamkeit. Ich kümmere mich jetzt gerade total um mich die ganzen letzten Wochen, weil ich hatte die Operation vor, ich glaube, über einem Monat und ich bin seitdem auch nur in Hotels und mach jetzt mal so richtig, ich kümmere mich die ganzen Wochen nur um mich. Ich mache keine Musik, ich arbeite nicht. Ich habe jetzt natürlich ab und zu mal Podcasts, die mich interessieren, die ich natürlich gerne annehme. Aber sonst bin ich nur bei der Reha. Ich war gestern das erste Mal seit 10 Jahren beim Zahnarzt. Also ich mache gerade nur Dinge, die mich um meine Gesundheit und mich irgendwie weiterbringen und mir gut tun. Und das ist da schön. Also erst die 3 Wochen halt, die ich mich um die Nase gekümmert habe, genau, Polypen sind raus. Alles, was da die chronischen Nasennebenerkrankungen hervorgebracht hat, wurden rausgeschnitten und die Mandel ein bisschen abgesägt. Also ich wurde mit dem Laser ein bisschen abgeschliffen. Die sind nicht rausgenommen worden, weil ich das irgendwie noch nicht richtig wollte.
Ah ja.
Und die wurden ein bisschen angeglichen, weil die sich immer so entzündet haben und groß geworden sind. Und dann musste ich 3 Wochen halt im Hotel sein und jeden Tag zum Arzt und die Nase absaugen lassen. Das war nicht ganz so schön, aber habe ich natürlich jetzt überstanden. Und jetzt kümmere ich mich um meinen Fuß, weil ich habe mir vor 1,5 Jahren das Syndesmoseband gerissen und habe jetzt einen Knorpelschaden im Sprunggelenk und versuche da so ein bisschen gegen anzuarbeiten, dass das keine Arthrose wird.
Ey.
Ja, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass seitdem ich 30 bin, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich alt bin, aber irgendwie ist mir meine Gesundheit auf einmal wichtig geworden und schön geworden, sich darum zu kümmern.
Ja, wenn du mal 2 Wochen Zeit hast, kann ich dir mal erzählen, was los ist, wenn du mit 67 wirst.
ja, ich komme dann in 30 Jahren auf dich zurück.
wie sich dann die Themen noch verändern. Aber Syndesmoseband ist ja so eine Fußballprofi-Erkrankung, oder? Ist es nicht so auch häufig so sehr langwierig oder Karriereende, also bei einem Fußballprofi?
Also ich wusste am Anfang, als es passiert ist, auch noch nicht ganz, was es bedeutet. Aber mir ist das Syndesmoseband gerissen und dann ist mein Wadenbein vom Sprunggelenk abgesprungen. Das musste dann geschraubt werden. Und ich habe dann auch gesagt, ich bräuchte eigentlich so eine Fußballerbehandlung, weil die Fußballer müssen natürlich auf dem Platz wieder funktionieren und das muss ich ja auch. Also nicht auf dem Fußballplatz, aber auf der Bühne. Und ich habe leider die Schonungsphase nicht ganz so ernst genommen. Ich hatte den Unfall, bei mir ist es beim Schlittenfahren passiert. Beim Schlitten um 12 Uhr mittags die erste Abfahrt genommen und dann die erste Wand auch direkt mitgenommen. Und da ist mein Bein dann mein Fuß zwischen Wand und Schlitten etwas demoliert worden.
Ja.
Und ich hatte 3 Tage später aber meinen ersten Auftritt wieder. Also hatte ich dann Krücken und Rollstuhl und diese Schiene an und stand dann im Anzug, im Sakko in der Elbphilharmonie in Hamburg und habe dann leicht gehbehindert ein Konzert gespielt.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, sowas kommt doch rasend gut an bei den Fans, oder?
Also selbst wenn, hätte ich es gerne auf beiden Füßen gemacht.
Wenn man sich im Grunde in so einer verletzten Situation dann auf die Bühne geht, also das war doch wie Axl Rose, der auf der Tour von AC/DC eingesprungen ist im Rollstuhl, glaube ich.
So ähnlich habe ich mich aber auch gefühlt, ja.
Er ist überhaupt für den Sänger eingesprungen, erfahrungsgemäß kommt es immer wahnsinnig gut an, wenn sich jemand trotz Verletzung auf die Bühne schleppt. Ich meine, du treibst ja wahnsinnig viel Sport. Stellst du da einen Zusammenhang fest zu deinem mentalen Zustand? Viel Sport, viel Happiness?
Für mich funktioniert das auf jeden Fall. Also ich merke auch, wenn ich keinen Sport mache, jetzt gerade die letzten 3 Wochen, die ich nur im Hotel saß und lag, das geht wirklich bei mir aufs Gemüt. Also ich brauche diese Zeit einfach für mich, die ich Sport mache, um einfach Zeit für mich zu haben. Ich glaube, es muss vielleicht gar nicht der Sport sein, aber ich liebe es, mich körperlich zu betätigen und meinen Körper zu spüren und wirklich zu spüren, was der Körper macht, was der einzelne Muskel macht beim Sport. aber vor allem diese Zeit für mich selber zu haben. Ich gehe dann 2 Stunden alleine zum Sport, auch auf Tour, habe meine Kopfhörer auf und möchte einfach die Zeit mit mir alleine verbringen. Ich möchte da gar nicht mit Freunden Sport machen, sondern ich möchte alleine sein. Ich möchte einfach diese 2 Stunden am Tag, die habe ich mir auch in meinem Tagesplan eingebaut, auch auf Tour, wo ich sage, ich möchte dort zum Sport gehen, egal in welcher Stadt ich bin, ich gehe in irgendein Fitnessstudio und bin da einfach 2 Stunden für mich. Und ich möchte da keinen Trainer dabei haben, ich möchte keine Freunde dabei haben, ich möchte einfach alleine sein, Musik hören und meinen Körper und mich selber spüren.
Du hast ja was sehr Mutiges gemacht. Du hast das Thema Depression in deiner Musik, in deinen Songs thematisiert. Du bist natürlich jemand, der unglaublich unter öffentlicher Beobachtung steht. Hast du dich damit jemand abgesprochen oder hast du auch negative Reaktionen erlebt, wo du dir dahinterher gesagt hast, ich hätte es vielleicht besser nicht so offensiv gefahren?
Nee, negativ eigentlich gar nicht. Ich glaube, die negativen Kommentare kamen nur einmal aus meiner Familie, so aus dem Großelternbereich, die gemeint haben, hey, das kannst du doch nicht öffentlich sagen, das ist ja peinlich für die Familie. Und da muss man natürlich dann den älteren Generationen sagen, dass das halt nichts mit peinlich zu tun hat und man sich dafür nicht schämen muss. Da muss man einfach kurz mal offensiv gegen ansprechen. Aber ich habe damit eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht, dass ich mich öffne. Aber ich bin ja auch ein Musiker, der einfach offen über alles immer spricht und auch in seinen Songs über alles offen spricht. Und ich dachte mir, warum dann über dieses Thema nicht? Und ich habe Songs geschrieben darüber, bevor ich in Therapie war. Also bei mir kam das im Studio selbst erstmal reflektiert drüber zu schreiben, kam bei mir vor dem Schritt zu einer Therapie zu gehen.
Ja. Und was ist diese Geschichte, dass du angeblich keinen Bankkredit bekommen hast, weil du dich öffentlich dazu bekannt hast zur Depression?
Ja, das war damals, als ich mir das erste für mich ein Häuschen kaufen wollte, weil ich für mich natürlich auch ein Zuhause gesucht habe. Ja. Bin zu meiner Hausbank gegangen, habe gesagt, ich hätte gerne einen Kredit über ein Häuschen, hier sind meine Einnahmen. Und die meinten, naja, du bist selbstständig und deine Einnahmen jetzt sehen ganz gut aus und da würden wir den Kredit geben, aber du hast öffentlich gesagt, dass du depressiv bist. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass du dieser Krankheit standhältst und über die nächsten 10 Jahre auch diesen Kredit irgendwie oder 30 Jahre diesen Kredit auch tilgen kannst. Und deswegen haben die gesagt, ist das für die zu risikoreich, einem depressionskranken, selbstständigen Künstler. Also alles drei ist, Künstler ist schon blöd, selbstständig ist schon noch blöder und dann noch Depression zu haben bei einer Bank, da bist du auf jeden Fall 3 Kriterien, um dich rauszuschmeißen aus dem Kreditverfahren, ja.
Das muss ich auch sagen, das ist ja, aber knallhart.
Ja, fand ich auch hart.
Da hat es sozusagen der Herr am Schalter entschieden oder kam da auch mal der Chef ins hintere Besprechungszimmer? Das finde ich also schon ein Ding.
Ja,
in deinem Alter, du bist ja Junge. Ich meine, wenn ich jetzt einem 80-Jährigen nicht mehr 5 Millionen gebe, kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber also in deinem Alter wegen Depression, ja, sehr überraschend.
Ja, aber ich glaube, es war natürlich auch nur zu einem Zeitpunkt, wo meine Karriere auch gerade angefangen hat und man natürlich noch nicht wusste, wo geht das hin. Ne? Das erste Album war erfolgreich, das zweite Album stand irgendwie in Startlöchern und dann fragt man sich natürlich schon, ist das jetzt eine Eintagsfliege oder nicht? Und das kann die Bank natürlich, sagt natürlich erstmal auf Sicherheit, denen ist das halt alles so unsicher gewesen. Ja, aber ich fand es auch knallhart. Aber ich gehe da nicht zum Vorstand oder so, ich will jetzt nicht irgendwie dann Leute anschwärzen oder beim Chef mich ausheulen. Ich habe dann einfach gesagt, nee, dann nicht. Und dann bin ich zur anderen Bank gegangen und da hat es funktioniert. Von daher,
und da hat funktioniert, genau. Ja. Und das war ja wahrscheinlich dann sogar noch zur Niedrigzinsphase.
Ja, ja? Das stimmt, ja. Ja, ich habe zum Glück alles noch bei 0,8 bis 1,2% machen dürfen, was ich mit Immobilien angefangen habe.
Ah, sensationell, ja. Und gleich auf 10 Jahre. Also das ist ja ein völlig anderes Thema, aber ich finde gerade auch für jetzt für junge Menschen und so weiter, Finanzplanung ist ja auch, ich will nicht sagen, dass ungeschickte Finanzplanung in Depression enden kann, aber zumindest doch in massiven Schwierigkeiten und Schuld und so. Und das klingt aber dann das doch sehr, sehr, sehr solide bei dir. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann kam ja bei dir im Grunde die Krankheit zusammen mit Corona, mit der Pandemie. War das so?
Kurz vorher, also 2019 hat sich das Ganze so ein bisschen gefestigt und eingeschlichen und dann, genau, wurde es Ende 2019, wo halt wirklich habe ich 120 Shows im Jahr gespielt, also wirklich alle 3 Tage mit dann Vorbereitung, Bandproben, Fernsehshows, war das wirklich einfach ein Jahr, wo ich dachte, okay, um mich kümmere ich mich gar nicht mehr. Und dann kam dann noch zu diesem Punkt, ja, ich muss mich jetzt um mich selber kümmern, ich muss jetzt endlich mir Zeit für mich nehmen, kam dann Corona und die Pandemie. Und für mich war das so ein bisschen Glück und Unglück in einem, weil ich halt dazu gezwungen wurde. Bühne ist jetzt erstmal nicht mehr. 120 Shows im Jahr kannst du dir abschminken. Du hast jetzt gar keine Shows. Kümmere dich jetzt um dich. Und das war für mich auch so ein kleiner Weckruf zu sagen, okay, alles klar, ich gehe das jetzt an. Ich kümmere mich um mich, weil auf die Bühne gehen darf ich eh nicht. Ich werde jetzt gezwungen, mich um mich selber zu kümmern und Zeit mit mir zu verbringen.
Also hätte das ja eigentlich eher hilfreich sein können.
ich fand die Zeit sehr hilfreicher, tatsächlich. Also, ist natürlich blöd zu sagen. Ich möchte jetzt wirklich nicht sagen, dass die Corona-Pandemie für mich was Positives, was Hilfreiches war, unter allen schlimmen Kriterien, die da passiert sind. Aber diese Zeit, sich für mich zu nehmen oder gezwungen zu werden, Pause zu machen, das war schon ein sehr hilfreicher Schritt, ja. Der natürlich unfreiwillig kam, aber den hätte mir ein Therapeut gesagt oder jemand aus der Familie, hey, mach mal ein bisschen langsam Pause. Das hätte ich nicht gemacht. Da hätte ich auf jeden Fall nicht drauf gehört, weil ich einfach immer arbeiten wollte und immer arbeitsgetrieben war. Und diese Zwangspause war schon sehr wichtig für mich.
Kann man das so sagen, dass der Erfolg dich am Anfang überrollt hat, dass du gar nicht damit gerechnet hast, dass es so schnell so groß wird?
Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall ging das alles ein bisschen zu schnell. Also man denkt ja immer, ich bin über Nacht erfolgreich geworden. Und wie man so schön sagt, ne, dieses über Nacht erfolgreich werden hat mich 8 Jahre harte Arbeit gekostet, die vorher natürlich keiner gesehen hat. Ich habe mich ja mit 18 selbstständig gemacht und dann irgendwann mit 25, 26 hat es dann geklappt. Aber dann ging es sehr, sehr, sehr schnell. Ne? Der erste Song wurde irgendwie erfolgreich, das erste Album, der zweite Song, die ersten Touren ausverkauft. Und dann ging es von 0 auf 120 Shows im Jahr. Das ist halt innerhalb von einem Jahr passiert. Also das kam natürlich sehr, sehr, sehr schnell. Und ich habe dann meinen Job im Restaurant gekündigt. Ich war ja in München Filialleiter in der Burgerbude und habe da gekellnert. Und das Leben, das sich dann auf einmal so gewandelt hat, in der Öffentlichkeit zu stehen und überall erkannt zu werden, das ist schon natürlich für den Kopf schon schwierig, damit umzugehen.
Ja, und du hast ja ein Publikum, was im Grunde beidhändig mit dem Handy aufgewachsen ist.
Ja.
Ich kriege ab und zu mal einen angegilbten Umschlag mit einer nicht mehr gültigen Briefmarke drauf und soll mir Ermin ein Autogramm schreiben. Aber dein Publikum ist jung, Social Media mäßig unterwegs, Selfie, TikTok, was weiß ich nicht alles. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Form von im Grunde 1:1 Belastung, ja? Man trifft dich auf der Straße, man macht ein Foto und ist sofort im Netz.
Leider ja. Und das ist, glaube ich, auch was, was mich auch so ein bisschen oder was auch so Teil dieser unglücklichen Zeit bei mir war, weil ich überall gefilmt und fotografiert wurde und dann gehst du irgendwann nicht mehr raus. Mhm. Ich war früher jemand, ich bin in den Raum reingekommen und ich habe gestrahlt und gegrinst und war der Glücklichste von allen und war total offen für alles und für alle und habe mit allen gequatscht. Und heute, oder beziehungsweise in der Zeit damals, war es dann so, Cappy ins Gesicht, in ein Restaurant, ganz in die hinterste Ecke setzen, auch mit dem Rücken zu den Leuten, mit dem Gesicht zur Wand, dass mich ja keiner sieht, keiner kennt, Kapuze noch auf, so auch ins Kino, wenn überhaupt noch Kino, wenn überhaupt noch ein Supermarkt, alles nach Hause bestellt, nicht mehr rausgegangen, weil man halt Angst vor diesen Kameras hat. Und ich merke das heute noch, wenn ich rausgehe, dass Leute dann neben mir so tun, als wenn sie telefonieren und dann sehe ich, wie sie halt den Auslöser drücken, dass sie halt beim Telefonieren zu mir und nur von mir Fotos machen und reinfilmen. Ja. Und ich finde, die Kids sind manchmal mega süß, die kommen an und sagen, hey, ich liebe dich von Voice Kids und können wir ein Foto machen? Gerne. Aber dann sehe ich 5 Tische von links und rechts, die alle einfach ihr Handy zücken und einfach ungefragt reinfilmen. Und das macht schon was mit einem. Dass man sich permanent beobachtet fühlt, ist, finde ich, ein ganz, ganz, ganz erdrückendes, einschränkendes Gefühl, weil man einfach nicht mehr gerne rausgeht. Und wenn man nicht mehr gerne rausgeht, ist das auch ein ganz großes Problem, weil man einfach sich dann drin verschanzt und nicht mehr am Leben teilnimmt.
Aber wie gehst du denn damit um? Weil das wird ja nicht weniger werden.
Ja, ich habe irgendwann gesagt, scheiß drauf.
Du musst ja in irgendeiner Form eine Methode finden.
Ja. Es muss mir mittlerweile egal sein. Also nicht egal, aber ich kann's nicht ändern. Ich habe mir ja nicht ausgesucht, irgendwie bei Social Media oder App so bekannt zu werden oder die Zeit gerade ausgesucht, in der ich bekannt werde. Ich muss jetzt einfach natürlich lernen, damit umzugehen. Und ich möchte mich einfach nicht mehr einschränken lassen. Ich habe mir einfach gesagt, ich möchte mein Leben ganz normal fühlen. Ich möchte in den Supermarkt gehen, ich möchte ins Kino gehen. Und wenn da Leute Fotos von mir machen, dann muss ich einfach damit leben, weil ich kann es nicht ändern. Ich kann nicht immer hingehen und sagen, hey, bitte jetzt nicht fotografieren, ich bin hier privat, ich bin mit meiner Familie, ich bin mit meiner Schwester gerade essen. Das brauchst du gar nicht erst anfangen, weil da diskutierst du länger, als dass das Foto passiert ist. Ich muss einfach damit umgehen. Ich muss einfach lernen, damit umzugehen. Und das Schlimme ist, meine Freunde müssen es auch. Und ich zwinge, also ich bringe die ja in eine Situation, ich frage die ja nicht vorher, ihr geht mit mir raus, sondern die sind gezwungen, wenn sie mit mir unterwegs sind, gefilmt zu werden und von dem müssen Fotos gemacht werden und ich muss angehalten werden, um Fotos zu machen. Und das finde ich viel schlimmer für meine Freunde, für meine Familie, weil die haben sich das nicht ausgesucht.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den jemand, der das gar nicht erlebt hat, wahrscheinlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil teilweise wird ja die Begleitung wie ein Kleiderständer behandelt.
Ja.
Können Sie mal kurz halten?
Das ist wirklich so. Und
machen Sie mal das Foto. Oh, jetzt hat er die Augen zu. Ach, jetzt hatte ich auch nochmal. Ja? Du machst das sehr, sehr gut bei The Voice Kids. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen, ja. Und du bist total glaubhaft. Und ich sehe das ja immer, unsere Freunde von den Fanta 4 daneben, alle wollen zu dir.
Ja, ist leider nicht immer so, aber.
Was ich natürlich. Das hat man davon, wenn man so sympathisch ist. Ja? Aber ich glaube, du bist da auf einem guten Weg. Das spricht ja sehr für dich, dass du dich nicht vom Erfolg her in der Größenordnung von Taylor Swift siehst. Aber ich denke, mir das manchmal, wenn ich die sehe, oder so ein Beckham auch seit Jahrzehnten, man muss irgendwie damit umgehen, sonst letzten Endes kann man dann den Job nicht machen, wenn man es nicht schafft, sich eine Strategie zuzulegen.
Ja, zumindest kann man ihn, glaube ich, nicht glücklich machen. Also, weil man möchte den Job ja machen. Ich liebe meinen Job ja auch und ich liebe es ja auch, draußen erkannt zu werden. Da mache ich auch gerne mit allen Fotos. Ich habe noch nie zu einem Foto Nein gesagt.
Ja.
Aber du musst damit umgehen, damit du halt nicht die Liebe zu dem, was du machen willst, verlierst. Weil es wäre natürlich das Tödlichste, wenn du sagst, ich liebe Musik zu machen, aber ich mach's nicht mehr, weil ich keine Lust auf das Drumherum habe. Ne? Also das musst du natürlich auch irgendwie lieben lernen oder damit umgehen zu lernen, damit du halt nicht die Freude an deiner Leidenschaft verlierst.
Ja, und wie geht's dir jetzt aktuell mental?
Und das hatte ich schon ab und zu. Ich hatte schon ganz oft Punkte, wo ich gesagt habe...
Nee, entschuldige, ich habe dich unterbrochen, ja?
Also ich wollte nur kurz sagen, ich hatte schon wirklich ab und zu mal den Punkt, wo ich gesagt habe, ey, ich hänge das alles an den Nagel, weil mir der Erfolg nicht so wichtig ist wie natürlich das Glücklichsein im Privatleben. Und dann habe ich immer gesagt, okay, wenn ich ohne diese Musik und ohne diese Bekanntheit in der Öffentlichkeit glücklicher bin, dann lass es sein. Ne? Aber ich habe zum Glück den Spagat gefunden, mit allem gut umzugehen und der Leidenschaft nicht an den Nagel zu hängen, weil das wäre natürlich auch schlimm gewesen, wenn ich irgendwann auf mein Leben schaue und gesagt hätte, ich hätte Musiker werden können, aber habe es dann sein gelassen und mache jetzt irgendwas, was mich nicht glücklich macht.
Und was bist du eigentlich vom Beruf? Was hast du eigentlich für eine Ausbildung?
Bin zum Glück vom Beruf Musiker, weil ich habe gar keine Ausbildung. Ich habe mich nach meinem Abitur, ich habe ein Wirtschaftsabitur gemacht und habe mich dann selbstständig gemacht und das mit der Musik probiert und habe dann einfach im Restaurant angefangen als Kellner und wurde dann durch Zufall Filialleiter, weil der Filialleiter aufgehört hat und mich als Nachfolger vorgeschlagen hat. Und das habe ich dann irgendwie so gut gemacht, dass ich den Vertrag bekommen habe. Und dann dachte ich mir, ich hatte damals ich war Anfang 20 und ich hatte ein sehr, sehr gutes Gehalt und dachte mir, warum jetzt noch irgendwie studieren oder eine Ausbildung machen, wo ich viel, viel, viel weniger verdiene und war sehr happy mit der Situation. Und dann kam die Musik danach schon. Und das mache ich jetzt so lange, bis es nicht mehr klappt und dann kann ich immer noch studieren.
Ja, aber finde ich ja sensationell. Den Clip könnten wir auch an das Bundesarbeitsministerium schicken oder an die Bundesanstalt für Arbeit über Berufswege von jungen Menschen. Abi gemacht, immerhin, ja. Dann angefangen zu jobben, so gut gewesen, dass man gleich die Filialleiterstelle gekriegt hat. Und dann geht's gleich direkt von 0 auf 100 ins Musikbusiness. Schon sehr bewundernswert, muss ich wirklich sagen.
Dankeschön. Also ich war halt, meine Mama hat mir das irgendwie vorgelebt, immer nur Jobs zu machen und Dinge zu machen, auf die man Spaß hat. Ich hatte nie zum Beispiel Angst, dass ich kein Geld verdienen werde, weil ich bin einfach, ich würde sagen, nicht auf den Kopf gefallen. Ich kann überall arbeiten, ich kann alles machen, ich kann mir auch alles relativ schnell beibringen. Ich hatte nie Angst davor und ich habe immer nie gedacht, ich brauche dafür nicht irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium, um irgendwo arbeiten zu können und zu wollen. Und ich wollte lieber arbeiten als lernen, weil für mich war dieses Studium... bis 28, 29 in der WG wohnen und studieren, habe ich mich irgendwie nicht gesehen. Ich bin mit 16 ausgezogen, hatte meine erste eigene Wohnung und wollte auch in diesem Lebensstandard halt irgendwie weiterleben. Und deswegen war für mich das Arbeitsleben das Sinnvollere als das Studienleben.
Super, ja, durchgezogen. Jetzt, was ich vorhin gefragt habe, wie geht's dir momentan, mental?
Eigentlich super. Das ist jetzt natürlich eine schwierige Aussage, wenn man eigentlich davor packt. mich nervt nur gerade natürlich so ein bisschen die Zeit, die ich jetzt, mir die Hände so ein bisschen gebunden sind. Also ich fand diese Zeit nach der OP und dieses um mich selber kümmern, die finde ich jetzt schon sehr, ich habe so ein bisschen Hummeln im Arsch. Ich will wieder auf die Bühne, ich möchte wieder Musik machen, weil ich jetzt das ganze Jahr außer Voice Kids noch nicht kreativ Musik machen durfte. Und das ist gerade so ein bisschen, ich will wieder loslegen. Aber ich habe mir jetzt gesagt, ich nehme jetzt die Zeit für mich und mein Körper ist auch wichtig, meine Gesundheit ist wichtig und dann geht es ja wieder los. Aber ich habe zum Glück mein Privatleben sehr schön in Balance gebracht. Ich habe endlich eine Heimat für mich gefunden. Ich habe ein eigenes kleines Häuschen mit Garten. Ich habe wirklich mein Zuhause. Ich bin ja 25 Mal umgezogen und habe jetzt endlich mal einen Ort gefunden, wo ich sein möchte und wo ich mich zu Hause wirklich fühle. Ich weiß, dass wenn ich nach Hause komme, fühle ich mich auch wirklich zu Hause und ich habe jetzt richtig Heimweh. Ich bin gerade in München und wohne ja im Norden und ich habe richtig Heimweh. Ich freue mich richtig drauf, nach Hause zu kommen und in meinem Garten zu sitzen und einen Kaffee zu trinken.
Fantastisch. Und ich riskiere die Prognose, so wie es bei dir künstlerisch läuft, wirst du keinen Anschlusskredit für dein Häuschen brauchen. Wenn die 10 Jahre rum sind, gehst du hin, mit 2 Plastiktüten legst du das Cash auf den Tisch wie der Scheich und sagst, das war's. Tschüss.
Schauen wir mal. Ich drück die Daumen.
Ich habe ein gutes Gefühl. Vincent, sehr, sehr toll von dir, dass du dich so offen äußerst. Vielen Dank bis hierher. Bleibst du bitte noch dran. Wir gehen jetzt mal zu Professor Hegel, dem Experten, der das mal von der, wie es im heute schon heißt, einordnen wird, medizinisch und fachlich, was wir von dir gehört haben, für mich wahnsinnig interessant und ich glaube auch für viele deiner Fans, wenn die da reinhören, dass die mal hören, wie du wirklich das geschafft hast, so eine wahnsinnige Karriere zu machen und was für Probleme damit verbunden sind und wie du es auch geschafft hast, die in den Griff zu kriegen und für dich, sagen wir mal, da so eine Deutungshoheit, um einen anderen schicken Begriff einzuspeisen in den Diskurs gestanden. Also mich beeindruckt es sehr, Herr Professor Hegel, nochmal ganz kurz vorgestellt, falls Sie uns zum ersten Mal hören, Professor Hegel ist der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention, hat langjährige Erfahrung in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen, außerdem hat er eine Professur an der Klinik für Psychiatrie der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Herr Professor Hegel, das war doch eigentlich eine unglaublich optimistische Stimme, die wir da gehört haben, in Person von Vincent Weiss. Die zeigt, Schwierigkeiten kann man überwinden, oder?
Ja, ich denke, das ist auch wieder sehr mutmachend für viele Betroffene. Es zeigt halt, so eine Depression ist eine Episode, die geht auch wieder vorbei. Und wie auch andere unserer Gäste ist es sogar manchmal so, dass man da danach etwas gelernt hat durch diese Krise und vielleicht dankbarer und bewusster dann sein Leben weitergestaltet. Das ist auch hier wieder durchgeklungen beim Herrn Weiss, bei diesem ganz wunderbaren Beitrag, den er uns hier gegeben hat.
Was ich überraschend fand, ist, kurz nachdem es mit der Krankheit losging, kam ja der Lockdown. Man hat jetzt denken können, wenn es weniger Termine oder keine Termine gibt und weniger Stress, dass das sich auch beruhigend auswirkt. Aber es war offenbar nicht der Fall. Was gibt's da für eine Erklärung?
Gut, zunächst in der Depression haben die meisten Menschen eine Rückzugsneigung. Alles ist ihnen zu viel. Jede Interaktion, jedes Gespräch, alles wird zu viel und die Menschen wollen in der schweren Depression nur eins, ins Bett und Decke über den Kopf. Andererseits ist es so, wenn man jetzt in der Lockdown-Phase vielleicht früher ins Bett gegangen ist, länger liegen geblieben ist, vielleicht auch tagsüber sich hingelegt hat, dann sind die längeren Bettzeiten etwas, was oft zu einer Verschlechterung oder auch zum Ausbruch einer depressiven Episode führen kann. Ist es also gar nicht so, dass langer Schlaf in der Depression gut tut, sondern ist es oft eher so umgekehrte. Und Schlafentzug ist ja eine Behandlung, die in Kliniken angeboten wird. Deswegen gab es auch bei so vielen Menschen, die eine Depression schon mal hatten, Verschlechterungen und Rückfällen durch die Maßnahmen gegen Corona. Das sind sehr, sehr viele Menschen, die das berichtet haben, auch weil weniger Sport gemacht wird und weil man oft einen unstrukturierten Tag vor sich hat, wo man dann sich in die negativen Gedanken hineinarbeiten kann. Das haben sehr, sehr viele Menschen berichtet in unserem Deutschlandbarometer Depression. Hat also zwei Seiten, diese ruhigere Phase während des Lockdowns.
Ja.
Ich finde, Herr Weiß hat es ja auch sehr schön berichtet, dass es andererseits für ihn auch eine Chance war, sich mehr mit sich selber zu beschäftigen, bewusster zu leben, vielleicht auch Dinge mal zu durchdenken und in Worte zu fassen, die man bisher irgendwo im Dunkeln mitgetragen hat. Ich finde das Bild mit dem Schneeball, der immer größer wird, finde ich ein sehr schönes Bild, sehr eingängig.
Er hat ja beschrieben, dass er trotz dieser gigantischen und sehr, sehr schnellen Erfolge und Preise keine Freude mehr empfinden konnte. Ist das was Typisches für die Depression und warum ist es so, wenn es so ist?
Er hat beschrieben, dass es alles so gleichförmig war. Ob da nun ein Preis war oder irgendwas anderes, alles war immer in der gleichen Gemütslage. Da gibt es auch wieder einen Fachausdruck, der menschliches Leid dann in trockene Worte fasst. Das ist Affektstarre. Affektstarre heißt, dass auch im Gespräch sich die Emotionen nicht mitbewegen. Manchmal wird es ein bisschen lebhafter, manchmal ein bisschen nachdenklicher, manchmal vielleicht ein bisschen trauriger. Und das merkt man im Gespräch mit jemand mit einer schweren Depression oft nicht. Das ist wie eingefroren. Und dann läuft eben das Leben gleichförmig, ohne viel Gefühle, die man dabei erlebt, ab. Ein anderer Fachausdruck ist ein Gefühl der Gefühllosigkeit, dass die Menschen angeben, sie können keine positiven Gefühle, Freude bei einer Preisverleihung wahrnehmen, oft auch keine negativen, Trauer zum Beispiel bei Verlusterlebnissen, sondern das Gefühlsleben ist wie eingefroren. Ich finde, das wurde auch sehr von Herrn Weiß sehr schön beschrieben.
Ja, da haben wir auch eine Hörerfrage von Paul, der schreibt, ich gehe zwar arbeiten und schaffe den Alltag, habe aber ständig dunkle Gedanken. Wann besteht Handlungsbedarf?
In der Depression ist ja das Thema Suizid immer der dunkle Begleiter. Die meisten Menschen mit Depression haben Suizidgedanken. Und das Risiko, einen Suizidversuch zu begehen, ist deutlich, deutlich erhöht bei depressiven Erkrankungen. Es ist sogar ein Diagnosemerkmal der Depression, dass Menschen Suizidgedanken haben. Und das ist natürlich gefährlich. Und wenn man solche Gedanken hat, die dann vielleicht auch noch etwas drängender werden, dann ist es wirklich allerhöchste Zeit, dass man sich professionelle Hilfe holt. Da muss man auch immer wissen, an wen man sich da wenden kann. Das sind sehr häufig die Hausärzte, wo sehr viele Menschen mit Depressionen behandelt werden, oft auch sehr erfolgreich mit Antidepressiva. Dann haben wir die Fachärzte, das sind die Psychiater, an die man sich wenden kann. Und vor allem bei höherer Suizidgefährdung würde ich fast empfehlen, sich auch an einen Facharzt, an einen Psychiater zu wenden. Und dann als dritte Anlaufstelle in Deutschland, die eine gute Behandlung anbieten können, das sind die psychologischen Psychotherapeuten, also Psychologen mit einer Spezialausbildung, die haben auch in der Psychiatrie gearbeitet und die können, wenn sie eine Kassenzulassung haben, ihre Behandlung auch über die Kassen abrechnen, da muss man als Patient nichts bezahlen. Das sind sozusagen die drei Anlaufstellen, an die man sich wenden sollte, wenn man merkt, die dunklen Gedanken, die gehen nicht weg und die drängen sich mir auf. Das ist sehr, sehr wichtig, weil die Depression, die geht immer einher mit dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit, da gibt es keinen Ausweg, ich bin in einer kompletten Sackgasse, das wird nie wieder besser. Und die Menschen haben dann oft das Gefühl, das einzige Ausweg ist der Suizid, was natürlich nicht stimmt. Denn die Depression geht vorbei, wie wir an vielen, vielen unserer Gästen sehen. Und dann sind die Menschen wieder genussfähig und leistungsfähig und erfreuen sich wieder ihres Lebens und ihrer Freunde und ihrer Familie.
Nicht direkt der Punkt, aber vielleicht verwandt. Noch eine Hörerfrage. Rupert fragt, kann sich Einsamkeit bei Depression auch angenehm anfühlen?
Dieses Gefühl, jetzt nichts tun zu müssen, nicht kommunizieren, irgendwo sich produzieren zu müssen, ist natürlich schon etwas, was ein Stück weit entlastend sein kann, denn das wird einem in der Depression alles einfach zu viel. Aber generell kann man sagen, dieses Gefühl der Isolation, das mit der Depression einhergeht, dass man zu nichts Nähe und Liebe empfinden kann, das ist ein schreckliches Gefühl. Das hat im Kern wenig Positives.
Was wir immer wieder hören in den Gesprächen ist, wie wichtig Sport ist. Das sagt ja auch Vincent Weiss, dass das für ihn ein ganz, ganz zentraler Baustein ist. Gibt es da auch wissenschaftliche Erkenntnisse, wie stark der Einfluss von Sport auf Depression ist?
Ja, da gibt es auch Studien, die eben zeigen, dass die Menschen, die jetzt dazu motiviert werden können, Sport zu machen, dass die im Endeffekt dann einen besseren Verlauf der Depression hatten. Die Studien haben natürlich immer ein bisschen das Problem methodischer Art, dass man in der Kontrollgruppe, man muss ja immer das gegenüber einer anderen Gruppe vergleichen, dass die Menschen natürlich wussten, dass sie nur in der Kontrollgruppe sind und das vermittelt ja keine Hoffnung, während die aktiv sind, natürlich dann hoffnungsvoller sind, dass das auch was bringt und das kann die Ergebnisse ein bisschen verfälschen. Aber es ist Konsens, dass regelmäßiger Sport etwas ist, was hilfreich ist bei der Depression. Aber auch unabhängig von der Depression ist es ja sehr empfehlenswert. Alleine, Herr Schmidt, wird es nicht genügen. Wir haben ja Profisportler, die machen nichts außer Sport, die können trotzdem ihre Depression kriegen. Also man sollte sich darauf nicht alleine verlassen, auf den Sport.
Ja, aber eben als Ergänzung, oder?
Genau, als unterstützende Maßnahme ist das etwas, was sehr viel Sinn macht.
Vielleicht noch eine Sache zum Schluss. Das hat mir sehr gut gefallen, wie Vincent Weiss gesagt hat, er musste auch mal lernen zu sagen, will ich nicht mehr, habe ich keine Lust mehr. Ich will jetzt mich mit Freunden treffen oder mit meiner Familie und nicht 7 Tage die Woche zur Verfügung stehen. Warum ist dieses sich abgrenzen oder Pausen machen für Menschen, die an Depressionen leiden, oft so schwer?
Ich glaube, Herr Schmidt, Ihnen geht es ja wie mir. Was wir bei allen unseren Gästen eigentlich merken, dass das sehr liebenswürdige Menschen sind.
Ja.
Und das ist tatsächlich so, dass Menschen mit Depressionen relativ häufig sehr hilfsbereite, verantwortungsvolle, manchmal auch sehr aufopferungsbereite Menschen sind und das manchmal eben auch dazu führt, dass sie sich in Selbstüberforderungen manövrieren, weil sie halt ihre eigenen Bedürfnisse oft hinten anstellen. Das haben wir relativ oft bei Menschen mit Depressionen und das ist oft auch ein Thema in der Psychotherapie, dass man eben lernt, auch die eigenen Wünsche richtig wahrzunehmen, richtig zu formulieren und auch richtig durchzusetzen in einer eleganten und angenehmen Weise. Für viele ist es überhaupt kein Problem, irgendwo mal Nein zu sagen, wenn man gefragt wird, ob man irgendwo einspringen könnte. Für Menschen, die eine Neigung zur Depression haben, ist es oft so, dass sie eher dazu neigen, Ja zu sagen und für andere mit da zu sein. Und das zu ändern, ist gar nicht so einfach. Klingt einfach, da sage ich einfach nein, aber wenn man das nie gewohnt ist, sondern meistens eben den Wünschen der anderen auch entgegenkommt, dann ist es etwas, was man im Rahmen der Psychotherapie richtig gehend üben muss.
Vincent,
ja.
War das für dich nochmal eine zusätzliche Information oder bestätigt das, was du schon erlebt hast?
Ja, ich habe mich eher bei allem so ein bisschen bestätigt gefühlt und wiedergefunden. Also gerade jetzt auch beim letzten Punkt, dieses Nein sagen, das ist wirklich was ich in der Therapie und im Laufe der Zeit erst wirklich gelernt habe, weil ich immer zu allem Ja gesagt habe. Egal, ob es Interviews waren, Auftritte, Jobangebote. Und ich dachte mir mal, ja, ich muss aber Ja sagen, weil ich habe ja auch so viel Verantwortung für, nicht nur für mich, sondern für alle Familien, die bei mir arbeiten. Und da habe ich mich immer ganz, ganz hinten angestellt. Also ich habe mich in meiner Nahrungskette oder in der Kette von Leuten, die ich glücklich mache, immer als letzten Menschen hingestellt. Immer erstmal alle anderen happy machen und für alle anderen das Beste rauskriegen aus den jeweiligen Jobs. Und dann ich. Und das muss man halt irgendwie lernen, umzustellen und sich halt selbst wichtig, also nach vorne zu setzen und sich wichtig genug zu fühlen oder selbst entscheiden zu können, möchte ich das machen oder möchte ich es nicht machen. Und Nein sagen zu können, ist, finde ich, eine riesengroße Stärke.
Ja, und wer weiß, oft ist es ja sogar so, dass man diese eigenen Wünsche gar nicht so gut kennt. Deswegen ist das, was Sie mit Achtsamkeit auch da angedeutet haben, auch so wichtig, dass man eben auf die eigenen Wünsche auch achtet, auch auf die eigenen Gefühle natürlich. Dass wenn man nie gelernt hat, die eigenen Wünsche bewusster wahrzunehmen, dann natürlich ist man in der Gefahr, dass man sich selber nicht ausreichend ernst nimmt. Den Spruch gibt's ja und da ist viel dran, das Schwierigste im Leben ist zu wissen, was man wirklich will. Das klingt einfach, aber ist tatsächlich das Allerschwierigste, zu wissen, was man wirklich will.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, Herr Professor Hegerl, für unsere heutige Folge. Oder habe ich was Fundamentales vergessen, was Elementares?
Ich wollte mich nochmal bedanken beim Herrn Weiß für die Liebenswürdigkeit, hier mitzumachen. Das ist ganz, ganz großartig und bin sicher, dass das vielen Menschen auch helfen wird und auch Mut machen wird.
Ja.
Vielen Dank nochmal, Herr Weiß, sehr, sehr nett.
Gerne, gerne, gerne. Vielen Dank fürs nette Gespräch.
Dem kann ich mich nur anschließen, Vincent. Fand ich ganz toll. Und jemanden sozusagen aus deinem Genre und von deinem Standing dabei zu haben, ist mit Sicherheit eine sehr, sehr, sehr hilfreiche Sache für Menschen, die von Depressionen betroffen sind. Vielen Dank, ganz toll und alles Gute und ich drücke die Daumen weiterhin für die Karriere und überhaupt.
Dankeschön, gleichfalls und an alle Hörer, viel Spaß beim Hören und ich hoffe, ihr nehmt was Gutes dabei mit.
Das hoffe ich auch in vielleicht in anderem Zusammenhang.
Ja, gerne.
Danke.
Schöne Woche euch.
Vielen Dank, Vincent Weiß, vielen Dank, Professor Hegerl. Und das war unsere heutige Ausgabe. Wenn Sie noch andere Ausgaben unseres Podcasts nachhören wollen, natürlich zu jeder Tages- und Nachtszeit in der ARD Audiothek. Wir freuen uns, wenn Sie bei weiteren Folgen wieder Interesse zeigen. Bis dahin eine gute Zeit. Passen Sie auf sich auf und Dankeschön fürs Zuschauen oder beziehungsweise fürs Zuhören. Mein Name ist Harald Schmidt. Alles Gute.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Und jetzt noch ein Tipp für die ARD Audiothek.
So. Okay. Ja, es ist mein Guru. Es ist mein Guru. Yay. Und es ist jetzt ein Mega-Event. Verändert jetzt sein Leben hier gerade.
Eigentlich wollte Nathalie nur Tantra-Yoga machen. Aber jetzt steht sie hier, nackt, vor ihrem Guru, um mit ihm Sex zu haben, um zur Erleuchtung zu kommen. Angefangen hat das alles in einer Yogaschule.
Aber das Ding ist halt einfach, dass es halt so täuscht. Und dann bist du drin und dann fängt es an, dich so wie Treibs an praktisch einfach so reinzuziehen.
Plötzlich ist sie drin in einer Welt voller Dämonen, Heilkräuter und Tantra-Rituale, um einen Guru, der von Interpol gesucht wird. Ich bin Katja Peisen-Petersen und Seelenfänger, der Podcast über Kulte und religiöse Bewegungen, geht in Staffel 4, Toxic Tantra. Ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.